NDR Info. Norddeutschland.
Die Themen des Tages aus Norddeutschland mit Klaas Christoffersen. Willkommen. Die SPD hat bei ihrem Parteitag in Berlin ihr Wahlprogramm fast einstimmig verabschiedet. Vorher gab es ebenso viel Zustimmung für Olaf Scholz, der damit auch offiziell zum Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten geworden ist. Katharina Seiler hat sich auf dem Parteitag bei den norddeutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgehört und sie gefragt, wie sie zu Olaf Scholz stehen.
Die norddeutschen Delegierten haben ihren Frieden mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gemacht. Er hat mit seiner Rede geliefert, die richtigen Themen gesetzt, sagt zum Beispiel Johann Saathoff, Bundestagsabgeordneter aus Emden und Sprecher der niedersächsischen SPD-Landesgruppe.
Das heißt, wir haben ein klares Angebot, und zwar ein klares Angebot nicht für die Eliten der Republik, sondern ein klares Angebot für die Menschen, die man früher der kleine Mann genannt hat, die er jetzt übersetzt hat mit den ganz normalen Menschen, die Abgeordnete übrigens auch sind. Wir sind ganz normale Menschen und wir wissen, wie es den Menschen vor Ort geht. Und das hat Olaf in seiner Rede nach meinem Befinden ganz besonders gut rausgebracht.
Für die allermeisten spielt die Kandidatenfrage keine Rolle mehr. Das sei durch und geklärt, ist immer wieder zu hören. Tim Küssendorf aus Schleswig-Holstein, Bundestagsabgeordneter und einer der Sprecher der parlamentarischen Linken, findet, dass die vorangegangene Debatte trotzdem richtig war.
Wir haben die Diskussion im letzten Jahr gehabt, die viel Kraft gekostet hat, die aber auch berechtigt war, weil wir in der Bevölkerung natürlich auch in den Rückmeldungen, die wir hatten, immer wieder auch Fragezeichen gehabt haben, gerade durch die Verunsicherung nach dem Zusammenbruch der Koalition. Und wir mussten uns auch erstmal finden. Und ich habe heute wahrgenommen, dass die Leute sehr, sehr geschlossen jetzt hinter unserem Programm, aber auch hinter unserem Kandidaten stehen. Und da gibt es jetzt auch keinen Zweifel.
Das sieht auch Ronja Lämmerhirt von den niedersächsischen Jusos so. Sie rechnet Scholz hoch an, dass er Forderungen der Jusos übernommen hat, wie die Einführung einer Mietpreisbremse für WG-Zimmer. Und so gibt's aus Sicht der Jusos am Kanzlerkandidaten Scholz und dem SPD-Wahlprogramm nichts zu meckern.
Ich glaube, dass der Parteitag erstmal wichtig ist für das, was in der Partei stattfindet. Und dass er wahrscheinlich auch vor allem eine Kehrtwende in der Stimmung in der Basis schaffen kann. Und dass man sich einmal zusammensetzt und überlegt, dass man an einem Strang zieht, sich auf das Wesentliche besinnt und auch über die Inhalte spricht. Und ich glaube, dass das zumindest unter den Leuten, die hier heute sind, eine große Motivation noch mal schaffen kann.
Auch wenn sich die Delegierten nicht sicher sind, ob es der SPD noch gelingen kann, die Union zu überholen, für den Kampf vor Ort um ihre Wahlkreise sind viele zuversichtlich. Und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, geht sowieso davon aus, dass die Zeit für die SPD spricht.
Es kommt bei dieser Bundestagswahl auf eine Frage an. Wer soll zukünftig dieses Land führen? Olaf Scholz oder Friedrich Merz?
Und da habe Scholz die Nase eindeutig vorn, findet die Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern.
Katharina Seiler berichtete und der Parteitag ist mittlerweile zu Ende gegangen. Die Maul- und Klauenseuche ist nach langer Zeit zurück in Deutschland. Gestern hat das zuständige Veterinäramt im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland das Virus bei einer Wasserbüffelherde festgestellt. Für Menschen ist der Erreger nicht gefährlich. Bei Klauentieren, also bei Rindern, Schweinen oder Schafen, überträgt sich die Seuche sehr leicht. Unter anderem gilt jetzt eine Sperr- und Überwachungszone rund um den betroffenen Kleinbetrieb. Und Tiertransporte sind in Brandenburg für 3 Tage verboten. Vor der Sendung habe ich mit dem Landwirtschaftsminister aus dem angrenzenden Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, der Ort, an dem die Krankheit festgestellt wurde, ist ein gutes Stück von der Landesgrenze entfernt. Als wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass das Virus auch Tiere in Mecklenburg-Vorpommern befällt?
Insgesamt sind wir in Deutschland ja jetzt gefragt, erstens aufzuklären, wo ist das Virus hergekommen und wie ist der Verbreitungsgrad. Daran wird ja mit Hochdruck gearbeitet und ich bin sehr froh und auch dankbar, dass das Friedrich-Löffler-Institut auf dem Riems in Mecklenburg-Vorpommern das Referenzlabor von Deutschland und international hoch anerkannt ist. Und wir arbeiten ja mit Hochdruck an der Fragestellung, welches Virus ist es genau, welcher Subtyp ist es, wo ist es hergekommen. Und es ist ja auch so, Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass ja ein kleiner Betrieb mit insgesamt 14 Tieren, die dort gehalten wurden und dennoch Wasserbüffel, also extensive Haltung, da stellt man sich schon die Frage, wie ist dieses Virus da reingekommen? Und insofern sind wir natürlich jetzt daran interessiert, dass wir die Seuche eingrenzen, ganz klar. Wir sind auch in enger Abstimmung mit Brandenburg. Und zum anderen ist der Appell natürlich an unsere Bauern und an die Tierhalter, auch an die Jägerschaft, alle alles, was irgendwie auffällig sein könnte, unverzüglich zu melden. Denn es muss uns gelingen, diese Seuche so schnell wie möglich einzudämmen und möglichst dann auch wirtschaftliche Schäden und auch Tierleid zu vermeiden.
Aber die Gefahr ist sozusagen generell groß, meinen Sie? Oder gibt es speziell für Mecklenburg-Vorpommern als angrenzendes Bundesland auch größere Gefahren?
Naja, es gibt schon erhebliche Gefahren, weil das ist ein sehr aggressives Virus. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es für Menschen nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben, nicht gefährlich ist. Das ist schon mal eine gute Aussage. Aber es ist ein aggressives Virus, das auch eben sehr überlebensfähig ist und in der Lage ist, sich sehr schnell zu verbreiten. Und deswegen müssen wir erstmal den Krisenherd ausschalten. Das ist bereits geschehen. Die Tiere sind ja getötet worden. So, und dann werden wir natürlich alle weiteren Maßnahmen einleiten. Wir haben unseren Krisenstab im Mecklenburg-Vorpommern aktiviert. Wir bitten nochmal ausdrücklich auch, gerade auch über den NDR, für uns die Information an die Landwirtschaft, aber auch an die Jägerschaft zu geben. Und meine Bitte ist im Übrigen auch, dass jetzt ja noch Drückjagden stattfinden und wild beunruhigt wird, ob wir das nicht ein Stück weit runterfahren, weil wir müssen jetzt verhindern, dass diese Seuche von Wildtieren oder auch von anderen Nutztieren noch quer durch Deutschland getragen wird. Das hat einen schwerwiegenden wirtschaftliche Folgen. Das hat es jetzt schon. Wir haben in Brandenburg 72 Stunden den sogenannten Standstill. Da gehen keine Tiere mehr raus, kein Futter, kein nichts mehr. Das wird alles überprüft, überwacht, wo und welche Tierbewegung hat es zu wem und in welche Richtung gegeben. Und insofern arbeiten wir auf Bund-Länder-Ebene hier sehr, sehr intensiv zusammen.
Was haben Sie sonst angeordnet in Mecklenburg-Vorpommern, um sich vor der Seuche zu schützen?
Wir haben unseren Krisenstab direkt im Ministerium aktiviert. Der ist 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Und es ist auch klar, dass unsere Veterinärämter und auch unser Landesamt für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit auch Proben rund um die Uhr aufnehmen können, sodass, wenn Tiere auffällig sind, die dann auch verendet sind oder aufgefunden werden, die sofort in die Untersuchung gehen können, sodass dann auch sehr schnell reagiert werden kann.
Gibt es überhaupt Möglichkeiten, dieses Virus auszurotten oder ist das unrealistisch?
Also es gibt ja natürlich die Strategie der Veterinäre in zwei Richtungen. Einmal ist genau das, was Sie sagen, entweder wir merzen dieses Virus dann oder es gibt eben die Möglichkeit einer Vakzine, also einer Bekämpfungsstrategie über ein Medikament. Und deswegen sind wir ja mit Hochdruck im FLI, also im Friedrich-Löffler-Institut, dabei zu untersuchen, welches Virus ist es und kann man dann gegebenenfalls auch einen Impfgürtel um ein bestimmtes Gebiet, um dieses Krisengebiet herumlegen. Und wir hoffen ja, dass wir diesen Krisenherd schnell ausgeräumt bekommen und dass wir dann möglichst schnell auch aus diesen Restriktionsphasen wieder herauskommen. Weil, wie gesagt, das sind erhebliche wirtschaftliche Schäden, die national und international passieren. Und es wird ja schon Auswirkungen auf die Grüne Woche haben, dass eben ausdrücklich Klauentiere, das sind eben Schafe, das sind die Ziegen, das sind aber auch die Rinder, die werden auf der Grünen Woche in der Tierhalle leider nicht ausgestellt werden können. Das sind aber alles Sicherheitsmaßnahmen, die wir zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt haben.
Nur noch kurz eine Nachfrage. Ja. Es gibt einen Impfstoff tatsächlich dagegen?
Ja, es gibt Impfstoffe, auch für verschiedene Subtypen. Deswegen bin ich wirklich großer Hoffnung, dass wir diese Problemlage in den Griff bekommen. Aber wir sind noch dabei, die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen.
Sagt Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus von der SPD. Und wir bleiben in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kommen Rufbusse in ländlichen Gegenden gut an. Ein Pilotprojekt steht jetzt allerdings vor dem Ende. Nora Reinhardt.
Die Rostocker Straßenbahn AG bekommt für ihr Angebot RSAG Flex keine weitere Förderung mehr. Ein Jahr lang sind abends 3 Elektrobusse in den Stadtgebieten östlich der Warnow zwischen Kassebohm und Peetz unterwegs gewesen. Das Projekt wurde einmalig mit 229.000 Euro vom Bund unterstützt. In den Landkreisen hingegen wird das Rufbusangebot weiter ausgebaut. Seit 2023 stellt das Land dafür jährlich mehr als 13 Millionen Euro bereit. Allerdings nicht in den kreisfreien Städten Schwerin und Rostock.
Und wir blicken nach Hamburg. Wie weit ist die Hansestadt auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2045? Das soll nach dem Willen von SPD und Grünen künftig auf einem sogenannten Klima-Dashboard ablesbar sein. Nächste Woche soll darüber die Bürgerschaft beraten. Anja Grigoleit.
Wie weit ist die Ausweisung neuer Flächen für Windenergie in Hamburg? Wie viel der 640 Schulstandorte sind schon mit Solaranlagen versehen und wie weit ist der Stand beim grünen Wasserstoff auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg? Antworten auf diese Fragen soll das neue Klima der Sport liefern, eine übersichtliche digitale Sammlung vieler Daten. Uns geht es um Transparenz, sagt Alexander Mohrenberg, klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Nur wenn die Menschen wissen, was passiert, wie schnell und welche Wirkung das konkret hat, nur dann sind Fortschritte für alle nachvollziehbar. Und nur so haben die Menschen auch Vertrauen in die Politik, so Mohrenberg. Und sie könnten viele Maßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität besser akzeptieren, ergänzt seine Kollegin von den Grünen, Rosa Domm. Die gesammelten Daten könnten außerdem für Bildungsangebote in Schulen oder Volkshochschulen im Bereich nachhaltige Entwicklung genutzt werden.
Bisher war der Winter im Norden eher mild und oft schmuddelig. Aber an diesem Wochenende können Sie im Harz weiße Winterlandschaften erleben. Jan Fragel berichtet, was alles in Sachen Wintersport zu erwarten ist.
Bei so viel Schnee haben alle Wintersportgebiete im Harz geöffnet. Allerdings laufen nicht überall auch alle Lifte. Die Skigebiete aktualisieren ihre Angaben täglich im Internet auf der Wintersportseite des Harzer Tourismusverbandes. Und der freut sich, dass die Wintersaison nun richtig losgeht. Wie im Skigebiet auf dem Sonnenberg bei St. Andreasberg. Es ist einfach traumhaft, sagte die Betreiberin. Sie kann es kaum erwarten. Wie mir eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes weitersagte, werden auch immer mehr Langlaufloipen gespurt. Die Loipe zwischen Altenau und Clausthal-Zellerfeld ist zum Beispiel schon präpariert. Aber auch die etwas niedrigeren Gebirgszüge in Niedersachsen locken an diesem Wochenende in den Schnee. Im Solling beispielsweise sind Rodelhänge geöffnet und Langlauf sei auch möglich. Allerdings sind die Loipen nicht maschinell gespurt. Auch im Deister liegen 20 cm Schnee. Dort konnte der 6 Kilometer lange Langlauf-Rundkurs präpariert werden. Ob die Skiabfahrtsstrecke ebenfalls geöffnet werden kann, steht noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Ski- und Sportvereins Springe.
Und soweit die Themen des Tages aus Norddeutschland.